Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
So, ich möchte zu Beginn dieser Folge mal einmal betonen, dass ich ja wohl unfassbar viel Ahnung von Fußball habe. Ansonsten hätte ich ja nicht dieses wunderbare Ergebnis des BVB gegen Bayer Leverkusen richtig tippen können.
Hammer.
Na, Michael?
Erst die Woche davor ich richtig, jetzt du richtig. Du bist auch übrigens lobend erwähnt worden.
Ja,
sogar Torschützen hast, glaube ich, sogar vorweg gesagt.
Auch das noch. Ich konnte mich schon gar nicht mehr daran erinnern, was ich da für einen Blödsinn erzählt habe. Aber von mir aus habe ich auch die Torschützen richtig erwähnt.
Ja, Jens Steinemann hat das auch noch hier erwähnt. Respekt, schreibt er. Respekt. Nein, das war echt, das war gut.
Junge.
Das war gut.
Du bist ein bisschen bedauert worden, dass du da irgendwie letzte Woche so im Husel warst. Und dann ging auch mal Glückwünsche ins Haus Schulz, weil du ja irgendwie da mit dem Geburtstag und
Also ich muss mich ja fast, entschuldigen, aber nach die Aufnahme letzte Woche, also das war die Vorbereitung, meine Frau hatte ja einen runden Geburtstag und genau an dem Tag und die Vorbereitung dazu war schon ein Albtraum, da ging so viel schief. Die Feierlichkeit selber war sehr schön und dann, als wir die Aufnahme genommen haben, da ging ja alles schief mit unserem Lucy Live und Chaos. Ja. Also es war echt so weit, dass ich nachmittags echt so einen kleinen Zusammenbruch hatte. Ne? Wenig geschlafen, ehrlich, also das war echt der Hammer. Aber jetzt kommt, wir wollen jetzt nicht über diesen ganzen Scheiß reden, der Scheiß ist hinter uns, das war letzte Woche. Aber dann muss ich sagen, dann habe ich die Tage nochmal hier unsere Kommentatoren, habe ich mir jetzt danach durchgehört. Und das hat mich wieder so gut in Stimmung gebracht, da möchte ich jetzt mal zwei herausnehmen.
Gerne.
Also erstmal Rupert Brodwick, der schrieb aber jetzt, das geht jetzt um das Spiel gegen Mainz, du erinnerst dich, das war Mittwochabend. Also schreibt der Rupert, also nochmal, ich habe das gelesen und das hat mich richtig in Stimmung, ich musste echt laut loslachen. Also Rupert schrieb dann, also nach diesem Mittwochspiel gegen Mainz, wow, was ein Mittwochabend.
ja, ich weiß auch.
Lange Spannung, Körpereinsatz, Emotion und Leidenschaft, Motivation hinten wie vorne, hinten raus dann natürlich etwas ausgelaugt und unglücklich. Okay. So viel zum Handball. Vorher habe ich ja noch BVB geschaut. Das war das erste Mal, dass ich laut loslachen musste. Ja. Herrlich, Rupert, diese Art Humor mag ich. So, jetzt kommt's. Da ist gar kein Humor. Das ist Realkomik hier. Che Guevara, er ist ja auch oft bei uns hier Schreibgast und ist ja auch oft, sagen wir mal, sehr kritisch. Ne? Schreibt also vor dem Spiel gegen Leverkusen. Ne?
Ja.
Folgendes, längerer Text. Jetzt erhofft man sich gegen Leverkusen endlich mal offenen Fußball zu spielen. Ohne Mauern oder Busse parken vor dem Tor. Bin aber skeptisch wegen der Abschlussqualitäten von Adeyemi, Malen oder Moukoko. Mhm. Deren bisherige Torschüsse hätte auch meine Oma locker gehalten. Das war bisher Kinderkramfußball pur. Standards sind zwar deutlich besser geworden, aber spielerisch ist das alles noch zu weit weg von den Champions League Plätzen entfernt. Diese Truppe sehe ich gegen jede Mannschaft, die oben mitspielt. Egal, ob Bayern, Union, Freiburg, Red Bull, Frankfurt, Wolfsburg oder sogar Leverkusen, grenzenlos überfordert und chancenlos. Und ich wiederhole es nochmal, am Trainer liegt es nicht, es liegt definitiv an der egoistischen Mentalität und der mangelnden Arbeitseinstellung einiger Spieler und dementsprechend auch letztendlich an deren Qualität. Das einzig Positive dabei, das Spiel gegen die Pillengreher aus Leverkusen ist spät am Sonntag. Also mein Wochenende wird nach der obligatorischen Klatsche nicht ganz im Arsch sein.
So, das war
der Kommentar vor dem Leverkusen-Spiel.
Ja, und möglicherweise haben die Spieler das dann ja auch gelesen.
Vielleicht haben sie es gelesen. Auf jeden Fall, zwei Tage später schreibt Che Guevara nach diesem Kommentar, meine Stimmung nach dem Spiel in Leverkusen, just a perfect day. Drink sangria in the park.
Ja.
Und dann hat er den kompletten Songtext, dieses wunderbare Lied von Lou Reed, hat er niedergeschrieben.
Ja.
Und da musste ich so lachen, weil es ja auch die Stimmung und von uns allen so irgendwie immer wieder widerspiegelt. Ne? Man hat denkt, oh wow, dann kommt immer wieder doch ein Sieg bei raus. Und auf jeden Fall schreibt er dann abschließend die Schlüsselszene des Spiels. Aller lässt den Ball durch zu Adeyemi. Ja. Wäre da Moukoko oder Malen, die hätten den Ball wahrscheinlich lieber selber vertändelt. Mutige Aufstellung von IT und geschlossene mannschaftliche Leistung ohne egoistischen Kinderkram. Sehr gut, Che Guevara, ja. Da hat er alles mit getroffen.
Ja, E.T. höre ich jetzt irgendwie, oder habe ich es einfach noch nicht mitbekommen, den Spitznamen für Edin Terzic. Ne? E.T. höre ich jetzt gerade irgendwie zum ersten Mal.
Nee, das ist schon
E.T.? Okay. Habe ich nicht aufgepasst. Nee, also, da bin ich ja ganz bei uns und bei unserer Diskussion vor dem Leverkusen-Spiel, dass wir gesagt haben, dieser Malen. Oh. Ich habe jetzt schon die Tage gesagt, der hat ja da irgendwie mit seiner Villa in Dortmund-Berghofen und den Nachbarn so ein paar Probleme, weil die das ja nicht so dolle finden, wenn er da alte Bäume irgendwie mit Lehm zuschüttet. Da habe ich schon gesagt, das ist das Problem, das erübrigt sich dann und erledigt sich spätestens dann ja im Sommer, weil dann ist er ja wieder weg. Dabei bleibe ich noch. Bei Adeyemi muss ich ja sagen, der hat mir gegen Bayer Leverkusen viel, viel besser gefallen, als hat er ja auch sein erstes Bundesligator für den BVB erzielt. Und da müssen wir mal so langsam die Positionsdebatte aufmachen, ne?
Richtig.
Ja, also die Positionsdebatte. Und danke im Übrigen auch, dass ihr da schon viel länger dran rumdoktort an der Positionsdebatte. Als ich Malen und Adeyemi die Tage so heftig kritisiert habe, kam ja auch von euch die Reaktion, also lieber Matthias, denk mal dran, die sind auf der falschen Position eingesetzt. Adeyemi ist eigentlich ein Mittelstürmer und keiner, der über den Flügel kommt. Und es war so ein Hauch einer Doppelspitze gegen Leverkusen, ne?
Ja, also das war überhaupt, also die ganze Aufstellung. Ich muss dazu sagen, als ich die Aufstellung vorm Spiel sah. Mhm.
Hast du gedacht, oh, was ist das denn?
Nee, mhm. Habe ich gedacht, E.T. dachte ich, super. Das sieht richtig gut aus. Ich hatte ein richtig gutes Gefühl. Und war echt, also richtig gespannt, ja. Und dann ging ja das Spiel los und ganz ehrlich, nach 20, 25 Minuten dachte ich, ey Schulz, du wärst auch nur ein Scheißtrainer geworden, ey, das ist ja wieder nichts Richtiges. Mhm. Weil, sagen wir mal ehrlich, ja, wir wollen die ersten 20, 25 Minuten, wollen wir mal nicht vergessen. Das war auch nichts, ne? Da waren wieder richtig riesen Chancen für Leverkusen. BVB hatte, glaube ich, eins und eine halbe, weiß ich nicht. Aber die hatten keinen richtigen Zugriff. Leverkusen hat ja das Spiel komplett dominiert, wenn ich mich recht erinnere. Also ich war fast schon wieder verzweifelt und dachte, ja, boah, das läuft einfach gar nichts. Und dann von einer Sekunde auf die andere, wie ausgewechselt die Mannschaft. Wie ausgewechselt. Komplett super gestanden, super Zugriff. Selbst Chancen ausgearbeitet und so weiter. Ich habe dann später gelesen, irgendwo, dass es irgendeine taktische Umstellung innerhalb der Mannschaft während des Spiels von Edin Terzic gegeben haben muss. Ich habe es nicht erkannt, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Ist auch egal. Auf jeden Fall, dann haben die echt super gespielt. Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also das war richtig gut, fand ich. Mhm. Was hat er da gemacht? Weißt du das, was er da umgestellt hat? Irgendwas mit Emre Can, der übrigens ja auch klasse gespielt hat. Ne? Das muss man ja sagen.
Ja, also Emre Can hat natürlich intensiver alleine die Fäden ziehen können da vor der Abwehr und hatte dann ja mit Bellingham und lass mal eben überlegen über Unterstützung im Mittelfeld, Julian Brandt war noch dabei, also insgesamt waren das war das ein Sechser mit zwei Achtern so ungefähr, ne?
Auf jeden Fall war das echt gut, die hatten Zugriff. Ich meine, klar, war jetzt nicht alles super. Ich meine, Riasson, heißt er nicht Riasson oder?
Ja, Riasson. Das werde ich in die Tage mal fragen. Ja. Ich kann euch jetzt schon empfehlen, den 28. Februar. Da gibt's nämlich den nächsten 19:09 der schwarz-gelbe Talk, könnt ihr sehen auf radio91.2.de und da wird Julian Ryerson, so muss er eigentlich heißen, aber ich glaube, er sagt über sich selbst Ryerson, weil die Deutschen das nicht raffen mit dem Ü und mit dem I. Da wird er unser Gast sein. So, und da wird er ein bisschen was erzählen, natürlich zu seinem Werdegang und wie es ihm beim BVB geht. Wobei der ist in der Bewertung jetzt trotzdem nicht so gut weggekommen, weil er doch gegen Leverkusen immer mal wieder auch seine Defizite aufgezeigt bekommen
hat. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also es war jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Also nee. Riasson hatte ich natürlich erwartet, aber auf der linken Seite hat er echt einige Standprobleme gehabt, ist auch weggerutscht. Ja. Das ist mein guter. Also sag mal, man kann nichts dafür, aber trotzdem, das war eine gefährliche Situation. Hat aber auch Stellungsprobleme einige, also hat ein paar Mal richtig Muscle gehabt. Mhm. Aber der lässt sich natürlich auch nicht kleinkriegen. Er greift immer wieder an und so weiter. Also ist jetzt kein Ausfall gewesen, hat halt ein bisschen Probleme gehabt. Aber da muss man natürlich, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Einzelkritik geht und mal in dieses Spiel mal reinschaut, Kobel einfach sensationell. Ne?
Ja. Also über den lese ich ja wirklich nur noch irgendwie Weltklasse. Ja,
ja, ist, mehr brauchst du auch eigentlich nicht sagen. Ne? Das nee. War der Hammer. Was ja, ich meine, der hat uns das Ding da gerettet, da steht fest. Und dann Alaire zum ersten Mal in der Startelf.
Ja.
Ja, und ja, das, ich meine, das Tor war seins. Ne? Also ich freue mich für Adeyemi. Ich hoffe, dass es ihm das Auftrieb gibt. Und wie gesagt, positionsmäßig hat er ja mal anders gespielt und er hat sich auch anders dargestellt. Also Adeyemi jetzt erstmal.
Ja.
Also war jetzt hier nicht überragend, aber hat auf jeden Fall mal eine ganz andere irgendwie Ausstrahlung gehabt.
Ja.
Vielleicht auch erst nach dem Tor, ich weiß es nicht, ist egal. Vielleicht ist ihm irgendwie auch da so ein tonnenschwerer tonnenschwere Betonlast von den Schultern gefallen, man weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat er auch ein gutes Spiel gemacht, dann sein erstes Tor geschossen, ein richtiger Schuss, ja, nicht so ein Eierding wie sonst.
Richtig.
Aber trotz allem, entscheidend für das Tor, Alaire. Dieser Tunnel,
ja.
Ja, wo er den Ball durchlässt, ich weiß nicht, ob Herr Moukoko, Herr Mahlen oder schon gar nicht Herr Modest, ob die den Ball hätten durchgehen lassen. Mhm. Ne? Und diese, also das zu sehen, das ist ja das Erkennen dieser Spielsituation, dass der da völlig frei hinter ihm steht.
Ja.
Also muss man sagen, ne? Also dieser Startelf-Einsatz von Alaire hat sich total ausgezahlt.
Adeyemi soll es ja angeblich quasi in seine Richtung geflüstert haben, so nach dem Motto, lass durch.
Mag sein, egal wie er geflüstert hat. Ja gut, in Leverkusen kannst du ja flüstern, du hörst ja sogar noch alles, ne?
Das stimmt.
Gut. Ja, und dann muss man sagen, Emre Can, wir haben ihn ja schon erwähnt, genau. Er hat ein super Spiel gemacht.
Ich guck gerade hier nochmal auf die Kicker-Notentabelle. Also, den hat am besten wirklich gefallen, Emre Can. Kobel kriegt die 2, Emre Can kriegt die 2, wobei Kobel den hätten sie auch eine 1 geben können. So, und um das nochmal rund zu machen, also der Kicker interpretiert das auch so, und Can alleine vor der Abwehr, dann die beiden 6er, Bellingham und Özcan und die Achter, sorry, die beiden Achter, also Özcan kein Sechser, sondern als Achter, damit die sich nicht auf den, damit die sich nicht gegenseitig auf die Füße steigen. Und Brandt und Adeyemi so als Hängende, wobei ich den Adeyemi immer mal wieder eben in die Mitte hab ziehen sehen, so als, ne, als verkappter, doppelter Mittelstürmer. Ja,
das ist ja auch eine Geschichte, die man heute einfach viel zu wenig sieht. Auch mal, ich sag mal, Positionswechsel nannte man das früher.
Ja? Ja, ja.
Den Gegner durcheinander bringen, indem man hier und da mal die Position wechselt, ja. Oder
richtig.
Auch mal die in Anführungsstrichen taktische Aufstellung, indem man die Gegner einfach dadurch, dass man verschiedene Situationen schafft, auch mal vor große Fragezeichen stellt. Ja, ja, das hat es auch in den letzten Wochen, Monaten, fast Jahren beim BVB nicht so oft gegeben. Und ich sehe das jetzt in dieser Mannschaft, also das war ein schöner Auftakt, dass da jetzt ganz viel möglich ist.
Ne? Dass da Potenzial ist. Haben wir eigentlich, hattest du Marius Wolf schon gelobt?
Ich hätte es jetzt gemacht. Ich hätte es jetzt gemacht. Ja. Ja. Marius Wolf, abgesehen von seiner, ist ja eine Torvorlage gewesen, ne, zum 2-0, da hat er dann mal selber reingehauen, da der Leverkusener. Auch starkes Spiel. Ich meine, gut, von dem hätte ich nichts anderes erwartet. Der ist, wenn er kommt, auch schon letzte Saison, wenn er gespielt hatte, fand ich ihn immer irgendwie auffällig.
Ja.
Ne? In seiner Körpersprache, in der Art, ranzugehen, sorgt immer wieder für Torgefahr mit seinen Flanken und so.
Und
weiter.
Für Entlastung.
Ja, definitiv. Ja. Zweikampfstark, also muss man auch sagen. Also da hat sich dann in dem Spiel wirklich, Gott sei Dank, also vielleicht bin ich jetzt doch kein so schlechter Trainer geworden, hat sich dann so nach 20, 25 Minuten hat sich dann irgendwie da eine Mannschaft gefunden, irgendwie die echt richtig Spaß gemacht hat.
Und dann hast du ja wirklich, ich meine, Wolf kam aus einer längeren Krankheitsphase, ne? Also der hatte ja zwischendurch durch einen Infekt irgendwie Gleichgewichtsprobleme und so weiter und so fort. So, da hast du jetzt mittlerweile wirklich auch Potenzial zum Wechsel, ne? Und du kannst dann auch, du sprachst gerade das Thema an Flexibilität der Spieler. Dann nimmst du einen Hummels rein, ja, nimmst dann mal einen Wolf kurz vor Ende runter und kannst den Niklas Süle bedenkenlos auf rechts schieben und den Hummels nach innen. Ja, du brauchst einen Marco Reus, möglicherweise auf BVB.
Jetzt eingewechselt wurde.
Ja, ja, genau. Möglicherweise auf BVB-Abschiedstour. Du brauchst ihn nicht von Anfang an bringen, auf Teufel komm raus, auch wenn er wieder fit ist, weil sich in Julian Brandt da wirklich sehr gut entwickelt hat mittlerweile. Ne?
Absolut. Okay, ja. Da muss man sagen, auch ein super Spiel gemacht für seine alte Truppe.
Ja, absolut. Ja, ne? So, dann Bino Gittens kannst du mittlerweile bedenkenlos bringen. Dann für einen Adeyemi, ja, sodass da ein Malen überhaupt gar nicht mehr zum Zuge kommen musste. Ein Moukoko musste nicht zum Zuge kommen. Guerrero hat zu 90 Minuten draußen gesessen.
Hazard auch.
Hazard war gar nicht im Kader.
Ach was.
Ja. Ach, und jetzt ist er kommt keine Schadenfreude, aber nein, also aber ich habe du weißt es, ich habe ich konnte mit dem nichts anfangen als Fuß überhaupt nicht. Oh, was hat mir das in den Augen immer wehgetan, wenn der gespielt hat. Oh, ganz schlimm. Ja, ganz schlimm. Also
alle haben du konntest es nicht verheimlichen, alle haben es gemerkt.
Ja.
Also ganz so schlimm habe ich natürlich nicht gesehen, weil er noch ab und zu mal weiß ich nicht, er hat's versucht. Okay, pass auf, was soll man drüber reden?
Er hat's versucht.
ja, ich weiß. Ja, es gibt ja aber auch Spieler, die es nicht versuchen. Also man muss sagen, das war richtig, dass er gegangen ist jetzt, ne? Also diese Transferperiode genutzt hat, um dann in Eindhoven, da ist er glaube ich jetzt den Weg von Mario Götze zu gehen.
Ja.
Alles gut. Ja, wobei,
wünschen wir ihm ganz, 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 ganz viel Erfolg, total, damit er im Sommer nicht wiederkommt.
Ja, ist ja ausgeliehen nur.
Ja.
Ach ja,
und bitte, wie gesagt, also es ist hier kein, nein, es ist kein Bashing. Ich komm, es ist nah dran, aber es ist vielleicht auch fies, aber nee, also ich meine, die werden so fürstlich bezahlt, die müssen damit Kritik leben können. Und ich finde, dass Thorgan Hazard, also brutal überbezahlt ist für das, was er so leisten kann. Ist jetzt auch nicht mehr Thema beim BVB. Das ist Geschichte. Nico Schulz ist weiterhin Borussia, den sind sie nicht losgeworden, hätten sie gerne irgendwie angepackt, aber irgendwie hat das nicht geklappt.
Tragisch, ehrlich gesagt, also die Situation, weiß ich nicht, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen.
Ja, angeblich ist er ja sogar bereit, mittlerweile auf viel, viel Geld, soll er bereit sein, auf viel, viel Geld zu verzichten. Um seinen Vertrag nicht auszusitzen beim BVB, aber
aber da kannst du mal deinen Stellenwert dann erkennen an deiner dieser Stelle, ne? Wenn du selbst verzichten willst, angeblich Interessenten da sind, es trotzdem nicht zu einem Wechsel kommt, viel schlimmer geht's ja kaum noch, ne? Da kann er einem fast ein bisschen leid tun, aber nur fast, ja,
aber auch
wenn es mein Namens fetter ist, ja.
Ja, aber auch noch.
Und Guerrero war ja auch ein Thema, ne? Was war denn da, weißt du was?
Boah, bei Guerrero ist glaube ich eher so das Ding, dass der darauf spekuliert dann mittlerweile, weil der BVB jetzt sich auch nicht wirklich so komplett zu ihm bekennt, im Sommer lukrativ wechseln zu können. Dann ist er ja noch im besten Fußballeralter, ne? Rafael Guerrero. So, und der ist ja nun wirklich ein durch die portugiesische Nationalmannschaft auch ein international bekannter Spieler, der immer mal wieder gezeigt hat, was er wirklich drauf hat. Also unter Tuchel hatte der ja nun wahnsinnig starke Phasen beim BVB, auch immer mal wieder. Aber leider ist er ja auch ein kleiner Phlegmatiker, ne? Rafael Guerrero.
Naja, gut, egal. Also auf jeden Fall, das ist jetzt nichts, wo man, ich finde ihn eigentlich nicht so schlecht. Das ist sicherlich, was du gerade sagst, das sind so ein paar persönliche Dinge, die man gar nicht jetzt nachhalten kann, warum er jetzt das nicht angestrengt hat oder was auch immer passiert. Also das ist jetzt keiner, wo man jetzt sagen muss, jetzt spielt er noch weiter oder so, um Gottes Willen. Also das ist, der wird seine Rolle noch spielen, da bin ich auch sicher. Ja, was war da los, hä? Jetzt zum Transfer?
Was denn? Was denn? Ich weiß, dass irgendwie Chelsea, der kommende Gegner des BVB, für 938 Milliarden Euro.
Ist das nicht unfassbar?
Unglaublich.
Was haben die Engländer? 3 Milliarden oder was
habe ich gelesen?
In diesem Jahr? In diesem
letzten
Jahr?
Die haben ja sogar
2 Milliarden im Sommer, 1 Milliarde jetzt.
Naja, die haben ja sogar noch Joao Felix haben sie ja sogar noch ausgeliehen, Chelsea. Ja, der stand, den habe ich auch noch entdeckt auf dieser komischen Liste, die ich da gelesen habe. Ja, wen die nicht alles geholt haben. Also diesen den Argentinier, eine Wahnsinnsverstärkung. So, dann von Schachtyor Donetsk, den jungen Mann. Da finde ich es ja noch total positiv, dass bei dieser Irrwitz-Summe offenbar auch noch einiges übrig bleibt für Menschen, die gerade durch den Krieg in der Ukraine in ihren zerschossenen, von der Infrastruktur abgeschnittenen Häusern sitzen. Also da ist das Geld dann ja mal gut aufgehoben. Aber das ist schon, also das ist schon der Wahnsinn, was da passiert ist, ne?
Ja, also wenn du die Zahlen hörst, ich meine, England, wo es drunter und drüber geht, im Moment wirtschaftlich nach dem Brexit, nur Chaos, viel Elend, viel arme Leute, und dann hauen die da in dieser laufenden Saison 3 Milliarden raus. andersrum sage ich mal, wenn du überlegst, dass dieser Bradley, da dieser Footballspieler, hast du das gehört, der jetzt, nee, Brady heißt er, ne?
Ja, ich merke schon, ist nicht so deine.
Wie heißt er?
Ist der nicht so, ist weder deine noch meine Sportart, ja, der mit Giselle Bündchen, verheiratet war.
Aber hast du das gehört? Ja, der hört doch jetzt auf, ne?
Ja.
Oder hat er jetzt aufgehört, sein Ende angekündigt? Ich bin wirklich kein Fachmann, aber der kriegt jetzt, habe ich gehört, 375 Millionen für seine Fernsehlaufbahn demnächst. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Also dagegen sind ja die 3 Milliarden jetzt wieder wenig, ne?
Mhm. Das stimmt. Das auf jeden Fall. Tom heißt er im Übrigen mit Vornamen. Tom Brady,
genau.
Ja. Jetzt haben sie schon wieder über uns gelacht, oder? Die beiden alten weißen Männer da, die sich dann nur auf den Fußball. Wir wissen auch nicht mal, wer Tom Brady hier, erfolgreichste American Football Spieler aller Welt.
Ja, das weiß ich auch alles. Mir ist der Name noch nicht eingefallen, mein Gott.
Okay, aber lass uns mal in der Bundesliga bleiben. Da sind ja auch ein paar lustige Geschichten noch passiert, ne?
Ja, so lustig sind die nicht, oder? Wen meinst du denn zum Beispiel?
Ja, mit diese Isco-Geschichte da bei Union Berlin.
Ja, die ist wirklich lustig. Also da gibt's ja jetzt heute einen neuen Erklärungsversuch.
Ach, den kenne ich noch nicht. Nee, dann lass mich teilhaben.
Nein, also der neue Erklärungsversuch ist also, es wurde ein Handgeld vereinbart.
Ja.
Er sollte also bis zum Saisonende wohl irgendwie, weiß nicht, 1 oder 2 Millionen kriegen, keine Ahnung. Mhm. Und es wurde ein Handgeld von 1,5 Millionen vereinbart. Mhm. Und dann sollte er das nächste Jahr dann auch was kriegen. Mhm. Und dann wurde aber festgestellt, dass er dafür auch nochmal 1,5 Millionen Handgeld haben wollte, ganz plötzlich, was aber angeblich nicht vereinbart war. Also das ist die neue Erklärung.
Okay.
Und da hat Union gesagt, also nö, das machen wir nicht. Ne? Also ich fand ja diese erste Erklärung für das Scheitern, was ich fast noch
geglaubt hätte, was meinst du, brutto netto, dass sie brutto mit netto verbringen?
Ja, ich glaube, es könnte tatsächlich sein, dass er gekommen ist und dann habe ich gesagt, ja, 2 Millionen brutto. Ich meine, das kann ja trotzdem noch der Fall sein.
Ja.
Ich meine, beim Handgeld gilt das ja auch. Handgeld heißt ja nicht, dass du es netto kriegst, sondern das musst du ja auch versteuern am Ende des Tages. Mhm. Also es könnte sein, ne, dass die Agentur immer von Netto gesprochen hat, was durchaus nicht unüblich ist in verschiedenen Ländern. Ne?
Ja.
Ich kenne mich ein bisschen aus in dieser Szene. Und in Deutschland ist das eher nicht so üblich, da spricht man eher von Brutto. Ja?
So ist es.
Das hat schon mal zu mancherlei Verwerfungen geführt, deswegen sollte man das immer, eigentlich weiß es jeder, dass man das vorher klar anspricht. Aber ich halte diese Erklärung fast für die beste und auch ehrlich gesagt für die witzigere von den ganzen. Ne? Ja, dass man, gut, da kann man sich natürlich mal schnell vertun. Das sind natürlich mal fast 50%.
Ja. Und jetzt ist dieser ehemalige Weltklasse-Spieler, der aber von seiner Weltklasse auch gefühlt schon wieder Lichtjahre entfernt war, jetzt ist der eben nicht in der Fußball-Bundesliga gelandet. Der hätte doch eigentlich noch zu Hertha BSC auch gehen können, oder?
Ja. Ha? Oh Mann, der arme Freddy, ey, tut mir natürlich sehr leid, muss ich sagen. Freddy Bobic. Also ich kenne ihn sehr gut, muss ich sagen. Wir haben ja auch noch jetzt in den letzten Jahren öfter mal in der Traditionsmannschaft zusammengespielt, in der Deutschen. Und ist ein guter Typ. Ich meine, er hat ja auch echt was vorzuzeigen, ja, zumindest in Frankfurt auch. Das kam schon sehr überraschend für mich, das aus. Ne? Also da hat der, ich weiß gar nicht, wie der da heißt, der Präsident, da hat er wohl echt...
Ja, die mochten sich nicht.
Nee, offensichtlich nicht.
Nee.
Ja. Das Geilste fand ich ja, hat mich auch wieder auf verrückte Gedanken gebracht, dass dieser Präsident da, dieser Hertha-Präsident, offensichtlich Max Kruse haben wollte und Freddy nicht so begeistert war. Ne?
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, ja, warte mal, Max Kruse, wie kommt der denn darauf, der Präsident? Und dann habe ich weitergedacht und habe gedacht, vielleicht ist der doch nicht so wild, dieser Präsident. Weil, überleg mal, Max Kruse bei Union Berlin, kaum war er weg, läuft's richtig geil.
Ja.
Wolfsburg,
ja, stimmt.
Kaum war er weg, läuft's richtig geil.
Ja.
Jetzt hätten die ihn vielleicht geholt.
Für ein Spiel.
Schnell weggeschickt und dann wäre es bei denen auch wieder gelaufen. Vielleicht war das der Gedanke, das weiß man nicht.
Ja,
ne?
das kann ja durchaus eine interessante Idee gewesen sein.
Also auf jeden Fall, pass auf, also bei Hertha sehe ich schwarz, auch wenn ich auf die Tabelle gucke. Ne? Ich meine, jetzt,
Sandro Schwarz sehe ich da.
Ja, da sehe ich auch Sandro Schwarz. Ist er jetzt auch in der Transferperiode ist ja auch einiges schief gelaufen bei denen, nicht zu sagen, fast alles.
Aber komm, du hast aber den Freddy Bobic-Abgang jetzt noch nicht kommentiert, wie er dem Kollegen vom RBB so.
Hast du es gesehen? Ich habe es nur gelesen.
Ich hab's dann nochmal bei mir bei YouTube angeguckt. Also der Kollege vom RBB hat ihn ein bisschen genervt, so wie wir halt so sind. Nochmal nachgefragt, was ist denn jetzt mit dem Trainer und was ist jetzt noch mit dem Trainer und stehen Sie weiter zu dem Trainer und so. Und dann hat sich Freddy Bobic im Weggehen in Richtung Sky dann noch eine schnippische Bemerkung gegönnt nach dem Motto, wenn das nächste Mal frägst, ja, dann kriegst einen geschossen, so ungefähr. Ja, kriegst du eine Ohrfeige, kriegst du einen gedonnert, kriegst eine gescheuert.
Ja, Freddy spricht Klartext.
Macht man nicht. Bitte. Also, das ist seine Rolle, dafür wird er fürstlich entlohnt, kriegt eine Menge Schmerzensgeld, dass er sich diesen kritischen Fragen stellen muss. Ja, ist eine emotionale Situation, aber das war eine rote
Karte. Ja, gut, klar. Ja. Also bei Emotionen, wie gesagt, da muss ich, da darf man nicht
so sagen. Das kenne ich irgendwie schon früher. Ja. So, ja, das stimmt schon. Gut, so, also, die Hertha wird es nicht packen.
Ja, Schalke wollen wir über Schalke auch noch sprechen? Ah, das sieht auch schlecht aus, ne? Oder? Die kommen ja auch nicht, ne? Ich meine, gegen Köln zu Hause, ich meine, Köln ist jetzt auch nicht in super Form. Wenn du die zu Hause nicht schlägst, das Spiel war nicht wohl nicht schlecht, aber.
Ja, das stimmt. Ja.
Aber ja. Bremen, ne? Gegen Wolfsburg 2-1 gewonnen.
Das hat mich auch total überrascht. Ja. Naja, gut. Ja. Sie haben natürlich jemanden, der für Sie trifft, ne? Ja. Und dann, also da unten wird es auf jeden Fall spannend, aber oben wird es ja auch spannend. So, und jetzt
Entschuldigung, lass mir ganz kurz ein Wort noch zu unten.
Ja.
Wer in den letzten Wochen so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, komplett untergangen ist, und sowieso eigentlich nie eine Rolle bei uns spielt, aber trotzdem, ich sag's nochmal, Hoffenheim.
Ja.
Die haben sich aber sowas von nach unten bewegt, so ganz irgendwie, so ganz still und heimlich. Mhm. Und mein Blick auf die Tabelle zeigt uns, dass die nur 19 Punkte haben. Das heißt, sie sind noch genau 3 Punkte vom Bochum, vom Relegationsplatz weg, ne? Also, und das ist jetzt aber ein richtiger Trend, ne? Die haben ja jetzt, die waren ja mal.
Stimmt.
Auf dem Weg nach oben. Ne? Die haben angeklopft an die internationalen Plätze und es ist noch nicht so lange her.
Da hast du recht. Also da unten hast du vor der Relegationszone hast du Bruno Labbadia mit seinen Stuttgartern. Ja. Dann hast du Augsburg.
Hast du das Tor gesehen
im Pokal? Ja. Geil. Ja, der Wahnsinn. So, dann Augsburg und dann hast du Hoffenheim, die sich ja jetzt in der Transferperiode noch mit Thomas Delaney verstärkt haben.
Ja.
Ich weiß nicht, was mit ihm los war in Spanien, ob das überhaupt nicht geklappt hat. War ja damals nicht begeistert, als er den BVB verlassen hat, aber möglicherweise kann er den Hoffenheimern helfen. Er ist ein Fighter, er ist ein Intelligenter, er ist ein Kämpfertyp. Ihm würde ich es gönnen, weil ich ihn so als Typen sehr schätze.
Absolut.
Ja, so. Und du hast recht, Bremen hat sich so ein bisschen freigeschwommen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ganz wichtiger Sieg mit 24 Punkten, bist du jetzt aktuell 8 Punkte von der Relegation weg. Das ist nicht verkehrt. Und oben, so, jetzt fangen wir mal an zu gucken. Also das war ja auch ganz gut, dass die Wolfsburger das nicht gewonnen haben.
Gut.
So, der BVB steht schon wieder auf Platz 4. Also zwischendurch waren sie auf Platz 7. Jetzt sind sie schon wieder auf Platz 4. Ein Punkt hinter Leipzig. 2 Punkte hinter Union. Und 3 Punkte hinter dem FC Bayern München. Können wir schon wieder anfangen zu träumen. Wobei,
du pass auf.
Wobei du bist noch mal,
ja. Nein, wo wir an diesem Thema sind, ja. Darf ich ganz kurz nochmal Jens Steinemann zitieren? Ja. Der übrigens an den besten Podcast ever den Spruch des Tages macht. Bayern zittert, Dortmund siegt, bald zu uns der Titel fliegt. Also ich will mal so sagen, es für einen Literaturpreis wird es nicht reichen. Ja. Ja. Der Vers, aber inhaltlich ist es ja genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ja.
Und der BVB, und jetzt kriegen wir mal so langsam einen Turnaround, mein Lieber. Der BVB hat jetzt am Wochenende ein 6-Punkte-Spiel.
Ja.
Mhm.
Ja, aber erstmal, du meinst jetzt nicht allen Ernstes, dass meinst du jetzt allen Ernstes, dass er da in Schlagweite
ist zu Bayern? Nein. Die Bayern haben ja jetzt auch schon im Pokal da wieder doch sehr, sehr souverän dann am Ende des Tages.
Oh. Leute, ich würde uns allen gönnen. Allen.
Ja.
Dass die Bayern da, dass es spannend wird. Ich meine, guckt euch die Tabelle an, die Union 1 Punkt, Ich meine, man muss ja mal sagen, ein Punkt plus Torverhältnis, muss man dazu sagen. Also im Grunde sind es ja zwei Punkte.
Ja, und, ja, wobei.
Leipzig muss vier Punkte, das sind drei Punkte auf und da geht es schon mal. Mhm. Ja, aber wir, BVB, ja, sind also mit drei Punkten plus ein Punkt Torverhältnis auch dabei. Also du musst schon mal vier Punkte aufholen.
Ja, ja.
Aber du hast halt so viele Mannschaften, die da gleich sind, die sich gegenseitig Punkte wegnehmen werden. Mhm. Und Bayern wird nicht gegen alle verlieren. Also rein rechnerisch sehe ich da ehrlich gesagt, auch jetzt nach dem Pokalspiel, nachdem dieser Cancelo auch noch so eingeschlagen hat, sehe ich da echt schon wieder richtig schwarz.
Also der BVB will ja auf jeden Fall nicht Vierter werden in der Saison. Ich hatte ja schon zwischendurch Platz 7, wenn die anderen da weitermachen. Nein, die wollen ja auf jeden Fall, du hast die Leverkusener jetzt schon mal hinter dir gelassen. Die Wolfsburger hast du gefühlt ein Stückchen hinter dir gelassen. So, jetzt musst du die Freiburger abschütteln. Die Freiburger abschütteln, Punkt.
Das ist immer das nächste Problem.
Jetzt kommt deine großartige Statistik. Ich bin ja schon einmal über meine Füße gestolpert. Da musstest du mich ja korrigieren, als es irgendwann mal mit dieser Wahnsinnsserie von Christian Streich beendet war. Da hatte ich ganz vergessen, dass der irgendwie 9 Jahre lang in Folge gegen den BVB immer verloren hat. Aber irgendwie zwischendurch habe ich dann einen Sieg verpasst und dachte, der hat in seinem Leben noch nie gegen den BVB gewonnen. Das ist ja leider nicht mehr der Fall.
Aber
die Heimbilanz ist seit 25 Jahren positiv.
Wenn ich vor einem Spiel statistisch keine Angst habe, ich weiß, wir haben ein paar Hörer, die sich immer wieder, keine Statistik, Schulz, aber diese Statistik, ich hab mich immer richtig reingearbeitet jetzt in dieses Spiel, richtig. Ja. Ich habe also eine bestimmte Stunde nur gelesen und gemacht und getan. Also jetzt mal die erste Feststellung, die Bundesliga-Historie zwischen dem BVB und Freiburg begann in diesem Jahr, im August diesen Jahres, vor 30 Jahren.
Ja, okay.
Da begann die Fußballstatistik. Ha? Es sind nicht 30 Spiele, weil Freiburg war ja zwischendurch ein, zwei Mal abgestiegen, aber 30 Jahre ist dieses Jahr alt. Mhm. Jetzt habe ich mal geguckt, was meinst du, das erste nennenswerte Ereignis in dem ersten Spiel zwischen BVB und Freiburg. Mhm. Welcher Spieler hat da eine Rolle gespielt? 30 Jahre her. Das erste statistisch nennenswerte Ereignis in einem Spiel zwischen BVB und Freiburg vor 30 Jahren, 1993. Welcher Spieler, darfst du einmal raten, hat da die entscheidende Rolle gespielt?
Michael Schulz.
Richtig! 8. Minute, gelbe Karte. Und da fing das Elend an. Ja, da wussten die Freiburger, gegen den BVB haben wir nichts mehr zu lachen. Ja, ja. Dieses Spiel, dieses erste, endete übrigens nach 0-2, zu Hause, 0-2 gegen Freiburg in der 56. Minute, endete mit einem 3-2-Sieg.
Ja, siehste.
Riedle 59., Zorc 78., Sammer 80., also alles denn, wohlbekannte Namen.
Hast du denn bis zum Ende auf dem Platz gestanden?
Ausnahmsweise ja, in dieser Zeit, ja. Also so ging das los, ja, da fing das Elend an. Also die wussten ab der 8. Minute, wussten die für die nächsten 30 Jahre, in Dortmund haben wir eigentlich keine Chance. Also jetzt kommen wir zu den Spielen, ja. Es hat 22 Spiele gegeben jetzt in dieser Zeit, also Heimspiele. Ich rede jetzt vom BVB Freiburg, Heimspiele. Ja. 22 Spiele.
Davon hat der BVB, lass mich schätzen, soll ich jetzt schätzen?
Ja, schätz mal.
Wie viel er verloren hat aus den 22?
Ja, ja.
Boah, also wenn ich jetzt brutal schätzen würde, würde ich sagen 3.
Gut, falsch.
Ja?
Wenn du jetzt 3-mal tippen könntest, würdest du jetzt 2 sagen, wäre auch falsch. Die Wahrheit ist 1.
Ehrlich?
Ja, der BVB hat ein einziges Spiel verloren und auch das ist jetzt schon über 21 Jahre her. Das war nämlich am 21.10.2001.
Ach Gott, oh Gott.
Ja, und jetzt hör genau zu. Das ist halt leider auch ein Kicker, aber ich schwör's, ich hab's nicht gelesen, ich hab's selbst rausgefunden. Der letzte Spieler, der bei einem Sieg der Freiburger gegen den BVB, es gab ja nur einen.
Ja.
Also der letzte
2001.
Der Spieler, der das letzte Tor der Freiburger bei einem Sieg beim BVB schoss, war wer?
2001? Oh, das ist jetzt... Oh.
Ich sag mal so, steht jetzt im Moment in nicht ganz unentscheidender Position beim BVB unter Vertrag.
Sebastian Kehl.
Richtig, ich muss dir vorstellen, Kehli hat das letzte Tor bei einem Sieg der Freiburger gegen Dortmund geschossen. Ist das nicht ein Ding?
Hammer.
21 Jahre her.
Hammer.
So, jetzt geht's weiter.
Ja.
Es gab dann, also es gab nur eine Niederlage und es gab in der ganzen Zeit nur drei Unentschieden. Ja, ja. Drei Unentschieden gab es nur. Ja. Das letzte Unentschieden ist auch schon wieder 5 Jahre her, fast genau auf den Tag. Am 27.01.2018 gab es das letzte Unentschieden. 2-2. So, und jetzt folgende Frage an dich. Es sind 5 Jahre, das ist ja nicht so viel. Ne? Ich meine, ist schon lange, aber jetzt nicht so viel. Ne? Ja. Was meinst du, wie viele Spieler, die jetzt noch beim BVB sind, haben damals in diesem Kader vom BVB zu diesem Spiel gestanden?
Vor fünf Jahren. Marco Reus. Da wäre jetzt keinen vergessen. Anni Hummels, war der zu der Zeit schon wieder da? Nee, ne?
Du kommst nie drauf. Ich will auch nicht drauf kommen. Also sag mal eine Zahl, was meinst du? Wie viele Spieler waren damals im Kader, die heute noch, in dem Spielkader wohlgemerkt, in dem Spielkader, ja, bei dem Spiel 2-2 war das, am 27.01. das letzte Unentschieden in Dortmund, das Freiburg geholt hat. Mhm. Wie viele Spieler, die waren da im Kader, die heute im Spielkader, die jetzt heute noch dabei sind? Sag mal was.
Ja,
Reus war ja nicht schlecht.
Ja, wollte ich gerade sagen, dann bist du wahrscheinlich, ist er der Einzige?
Nee, der Einzige ist nicht. Also in dem Spielkader von damals war niemand. Niemand.
Siehste.
Aber.
Weil Reus war das, verletzt.
Nicht nur Reus. Das ist der Hammer. Es waren 4 Spieler, die heute noch im Kader sind, waren damals auch im Kader, aber nicht bei dem Spiel dabei. Es waren Dahoud.
Guerrero,
Reus und Paslak.
Ach, du ahnst es nicht.
So, und jetzt guck mal auf die Vorschau für dieses Spiel im Kicker von heute.
Ja.
Weißt du, wer auf der Bank sitzen soll? Dahoud, Guerrero, Reus und Paslak.
Wenn er überhaupt auf die Bank darf, Paslak.
Ja, wenn überhaupt. Aber ist jedenfalls im Kader. Ist das nicht unfassbar?
Also du meinst, es gibt eine höhere Instanz auf dieser Welt oder über dieser Welt.
Zumindest finde ich das unglaubliche Geschichten, oder? Wenn man genau hinguckt. Ne? Also Wahnsinn. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Die anderen beiden Unentschieden übrigens, also es gab 3 Unentschieden, wie gesagt. Die anderen beiden waren in den 90er Jahren, 2x1-1. Also es sieht nicht gut aus für Freiburg, ganz ehrlich.
Das ist doch gut. Das heißt, wir sind auch erst recht nach diesem Leverkusen-Spiel, gehen wir doch mal davon aus und werden dann hoffentlich nicht wieder eines Besseren belehrt. Dass es dann auch dabei bleibt. Also dass der BVB die Lektion, das ist immer so schwierig, das zu sagen, ne? Der BVB hat die Lektion gelernt. Wäre so schön, wenn wir uns darauf einigen könnten.
Nein, ich rede gar nicht von der, also ich glaube, ich habe es ja gesagt vorhin, mein Wort vorhin war ja, was die Möglichkeit der taktischen Optionen jetzt durch diese Spieler, die das auch wahrnehmen, die es offensichtlich, also ich sag mal, offensichtlich auch verstanden haben jetzt, die einzelne Position entsprechend auszufüllen und nicht stur und starr immer da. Das ist ja auch das, was jetzt Nagelsmann bei Bayern übrigens jetzt auch wieder festgemacht hat, dass es eben nicht positionsabhängig ist, sondern was man aus der Situation macht, situationsmäßig sich auf das Spiel einstellen. Und der hat so viel, es sind jetzt so viele Optionen in der Mannschaft, auch den Gegner zu überraschen. Also ich bin guter Dinge.
Ich auch. Dann lass uns tippen, mein Lieber.
Ja,
komm, ich tipp ja wieder zu null.
Ja, ich diesmal auch zu null.
Ehrlich?
Ja.
Okay, wenn ich jetzt ein Zettelchen hätte, dann würde ich das falten und zur Seite legen.
Ja.
Ja, und dann würde ich mal gucken, ob wir den gleichen Tipp haben.
Ja.
Aber ich bin ehrlich.
Ja.
Also ich tippe ein 3-0 für den BVB.
Ich auch. Ja. Ich auch. Ich hab's auch.
Komm, ja,
wir tippen beide 3-0.
Ja.
Wir tippen beide 3-0.
Ja, wir tippen jetzt beide 3-0. Ihr könnt mittippen bei unserem Tippspiel.
Wobei man müsste sagen, besser wäre es eigentlich, jetzt mal auch mal ein bisschen den Klimaschutz im Auge zu halten, wenn die Freiburger gar nicht anreisen würden. Was da an CO2 gespart werden könnte, oder? Die ganzen Zuschauer, da muss man ja alles mal abziehen.
Ja,
so, bei so Spielen, sagen wir, die so klar im Vorhinein logisch sind, da sollte man da mal drüber nachdenken.
Ja, aber das machen doch die DFL. Ich guck ja ab und zu auch ins Boulevard, ne? Und das machen ja selbst diese Klimakleber nicht, ja? Die kleben sich auf der Straße fest und haben aber den Thailand- und Bangkok-Flug schon gebucht.
Bali auch noch.
Bali-Frage. Ja, ja. Also Bali. Weil, ja, weil aber, das eine, ja. Weil, man muss ja auch unterscheiden. Hieß es dann, weiß ich nicht, ob das Greenpeace gesagt hat oder wer das, oder irgendein Sprecher, man müsste schon.
Ich glaube, Last Generation
war. Oder eben, man müsste schon unterscheiden, weil das eine ist quasi, also das eine ist Privatleben. Und das andere ist der Job. Also wenn du dann in deinem Lebenslauf.
Die Aussage war, sie wäre nicht als Aktivisten nach Bali geflogen, sondern als Privatleute. Ja. Ist das geil oder so?
Oder
geil?
Wer weiß, vielleicht habe ich auch ein bisschen Klebe mitgenommen. Das hast du hinterher in deinem Lebenslauf stehen, immer Klimakleber. Von 2022 bis 2024, Klimakleber.
Mit Aufsatzaufenthalt.
Ja. Jetzt fängt das schon wieder an. Jetzt haben wir schon wieder über Politik geredet.
Ja,
wobei, wie gesagt, ich, nein, lass sie sich doch irgendwo hinkleben. Ist doch alles in Ordnung.
Ja.
Klimaschutz ist, du hast ja vorgelegt mit dem Thema. Also Klimaschutz ist ein ganz wichtiges Thema und der SC Freiburg erst recht die Freiburger.
Ja, ja, eben. Die sind ja bekannt dafür. Die haben eine wunderschöne Gegend. Da ist das auch ganz wichtig, dass das Klima sich stabilisiert, auf dem Niveau. Also da würde ich sagen, Leute, setzt mal ein Zeichen, auch für die DFL, und sagt, pass mal auf, das schenken wir uns. Ne? 3-0, obwohl ein abgesagtes Spiel wird ja dann, beziehungsweise
ein
Antritt wird ja 2-0 gewertet. Insofern ist es besser für den BVB, weil 3-0 könnten sie natürlich das Torverhältnis wieder einigen. Also pass auf, wir gucken mal, was passiert am Wochenende.
Hochmut kommt vor dem Fall. Wir werden wahrscheinlich anschließend, werden wir an die nächste Studiowand genagelt hier mit unseren Sprüchen. Du. Ja. Michael, ich danke dir sehr herzlich.
Ach, ich dir auch mal, das war mir wieder eine Freude.
Und, ich hoffe, dass du heute Nachmittag keinen Durchhänger hast.
Nein, ich fühle mich gut, das war jetzt richtig. Ich habe mich so gefreut über die Zuschriften, also nicht über die ich vorgelesen habe. Das waren waren so viele schöne Sachen dabei. Also nochmal danke dafür, Leute. Und ihr habt mich wieder aufgemuntert. Und ja, dann drücken wir mal die Daumen allesamt. So.
Ja, und ich notiere für die Headline, Schulz Doppelpunkt, im Sinne des Klimaschutzes sollten die Freiburger gleich zu Hause bleiben. Macht's besser.
Besser als kleben.
So ist es.
Also macht's gut.
Ciao, ciao. Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?